Unser Thema heute ist ein Thema, das der Mutter Gottes selber auch sehr teuer ist, nämlich der Rosenkranz. Wir sind ja jetzt im Rosenkranzmonat und ich wollte heute mit euch ein bisschen mehr über den Rosenkranz nachdenken. Was ist eigentlich der Rosenkranz? Warum ist er so wichtig? Warum betet man ihn in der katholischen Kirche doch recht viel, relativ viel, noch? Im Moment, ja, es ist weniger geworden in den letzten Jahren. Früher hat man ihn noch viel mehr gebetet, auch in den Familien, eigentlich täglich. In vielen katholischen Familien hat er täglich dazugehört. Und warum empfiehlt ihn uns die Kirche und auch Maria so eindringlich immer wieder durch die Jahrhunderte, kann man sagen? Und wie können wir ihn auch beten? Heute wäre es vielleicht auch diese Einladung, den Rosenkranz neu zu entdecken, ihn mit einer neuen Tiefe, auch auf eine neue Weise vielleicht, mit neuer Begeisterung und vor allem auch fruchtbarer zu beten. Ihr werdet mir vielleicht jetzt erwidern, ja, aber den Rosenkranz, den kennen wir doch schon. Das ist doch gar nichts Neues, warum sollen wir da jetzt drüber reden? Aber vielleicht gibt es doch einige Aspekte, auch in dem, was ich euch heute jetzt ein bisschen vorstellen möchte, die zumindest einiges in Erinnerung rufen, aber sogar vielleicht auch neu sind. Wir brauchen es alle immer wieder, uns im Gebet zu erneuern und zu vertiefen. Die Routine schleicht sich so schnell ein oder auch die Gewohnheit, die Gesetzlichkeit, das Leistungsdenken. Ich muss jetzt das und das beten. Aber das alles widerspricht eigentlich dem Wesen des Rosenkranzes. Und deswegen würde ich auch gerne mit euch da wieder neu drüber nachdenken. Der Rosenkranz ist ein ganz besonderes Gebet, sehr einfach, sehr tief, sehr stark, sehr mächtig. Es hat wirklich eine große Bedeutung, ist aber oft heute wenig bekannt. Und ja, viele sagen auch langweilig, ja. Immer dasselbe. 50 Mal gegrüßet seist du Maria oder sogar, wenn man alle drei betet, 150 Mal. Wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen, warum überhaupt. Oder andere sagen, da steht mir Maria zu sehr im Vordergrund. Und bedeutet das nicht, zu viele Worte machen? Jesus hat doch gesagt, wir sollen nicht zu viele Worte machen, wenn wir beten. Ja? Das könnte man alles einwenden. Wir werden noch darauf zurückkommen im Laufe dieser gemeinsamen Zeit. Und ich kann euch nur von mir persönlich auch sagen, ich selbst habe früher gedacht, der Rosenkranz, das ist ein Gebet für Omas. Das ist ein Oma-Gebet. Und ich, damals als Jugendliche, also ich habe den Rosenkranz eigentlich nie gebetet. Außer mal, um meinen Großeltern mal einen Gefallen zu tun, die haben nämlich jeden Abend den Rosenkranz gebetet. Und dann habe ich halt mal mitgebetet, ein Gesetz oder auch mal einen ganzen Rosenkranz, um ihnen Spaß zu machen. Aber ich selbst habe den nie gebetet und fand ihn auch einfach völlig langweilig. Wie gesagt, ein Oma-Gebet, für alte Frauen habe ich meistens gesehen, die den Rosenkranz beten. Und ich musste aber dann auch sehen, dass ich mich da ziemlich getäuscht hatte. Und da werden wir auch noch sehen, was das bedeutet oder was auch der Schatz ist eigentlich, der Rosenkranz, was es für ein Schatz, für eine Quelle von Gnaden auch ist. Ich habe auch selber lange Jahre gedacht, ich kann doch auch so mit dem lieben Gott reden, ich kann viel besser so mit ihm sprechen, direkt. Warum muss ich jetzt immer wieder sowas wiederholen? Ja, das war für mich einfach eine Frage. Vielleicht stellt sich auch diese Frage der eine oder andere von euch, dass ihr euch auch fragt, ja, warum wiederholen wir im Rosenkranz das Gleiche? Vielleicht vorab, es ist kein Widerspruch zu sagen, ich rede mit Gott persönlich direkt, spontan, und auch solche Gebetsformen zu haben, wie den Rosenkranz. Das ist kein Widerspruch. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, wenn man Rosenkranz betet, dann darf man nicht mehr frei beten. Oder ja, oder umgekehrt. Wenn man frei betet, darf man nie Rosenkranz beten. Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Sondern das ergänzt sich. Ja, eben, der Rosenkranz will das persönliche Gespräch mit Gott überhaupt nicht ersetzen. Sondern er will es bereichern. Er will es vertiefen und er kann es sogar in Dürrezeiten tragen. Wir werden das noch sehen im Weiteren. Maria empfiehlt den Rosenkranz durch die Jahrhunderte. immer wieder bei vielen Erscheinungen, nicht erst in Medjugorje, aber dort auch ganz besonders. Und wir wollen heute eben einige Aspekte des Rosenkranzes tiefer betrachten. Ich habe etwas herausgegriffen, aber man könnte noch sehr, sehr viel mehr sagen. Was ist eigentlich das für ein Gebet, der Rosenkranz? Was ist das für ein Gebet? Ich möchte ein bisschen etwas sagen von dem, was die Kirche uns dazu sagt. Einmal etwas geschichtlich ein bisschen, dann auch die Entstehung des Rosenkranzes, dann was die Kirche uns dazu sagt, das Lehramt, Päpste und so weiter. Aber nur einige Aspekte, ich will es recht kurz halten. Man könnte unheimlich viel darüber sagen, über das Thema, aber ich mache es heute natürlich kurz, wie immer. Wir haben nur diese 50 Minuten, eine Stunde. Dann eben einige Empfehlungen der Mutter Gottes von verschiedenen Orten und Zeiten, aus verschiedenen Botschaften, Fatima und so weiter, auch Medjugorje. Dann kurz einige Zeugnisse, auch was Heilige dazu gesagt haben oder gelebt haben. Und dann wollte ich auf einen Zeugen eingehen. Letztes Mal habe ich auch schon viel von ihm gesprochen, der uns sehr über das Rosenkranzgebet spricht, und das ist Johannes Paul II. 2002, 2003 war das Jahr des Rosenkranzes. In diesem Jahr hat er ein Schreiben herausgegeben, das heißt Rosarium Virginis Mariae, der Rosenkranz der Jungfrau Maria. Und das ist eben dem Rosenkranz gewidmet. Er hat damals die lichtreichen Geheimnisse eingeführt, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Es gab ja früher immer nur die drei Rosenkränze, die freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse. Aber Papst Johannes Paul II. Hat etwas ganz Mutiges getan. Er hat den lichtreichen Rosenkranz für die ganze Kirche auch eingeführt. Dieser Teil des Lebens Jesu von seinem öffentlichen Wirken, das war nicht so stark im Rosenkranz einbezogen. Mehr dann das Leiden schon. Die Kindheit, dann das Leiden und dann die Auferstehung und so weiter. Aber es fehlte ein bisschen das öffentliche Wirken Jesu, und das hat er eben da eingeführt. Und anlässlich dieses Jahr des Rosenkranzes und auch diese Einführung hat er auch dieses apostolische Schreiben herausgegeben im Oktober 2002. Und es ist auch ein Schatz. Ich habe euch letztes Jahr ja das von ihm empfohlen, Salve Fici Dolores, über das Leiden. Und jetzt empfehle ich euch das. Also ich kann euch die Schriften von ihm nur empfehlen. Sie sind klein, nicht so viel zu lesen, aber von ungeheuer Tiefe, Dichte und ein wirklicher Schatz, kann man sagen. Aber wir werden heute einiges von ihm hören. Und am Schluss möchte ich noch ein paar praktische Empfehlungen fürs Rosenkranzgebet anfügen. Jetzt fange ich an mit der Entstehung, mit den einzelnen Etappen des Rosenkranzgebets, wie das überhaupt entstanden ist. Weil das Rosenkranzgebet gab es nicht von Anfang an. Ja, es steht nicht in der Bibel, wie man den Rosenkranz beten soll oder dass man ihn beten soll. Das Vater unser wohl, aber nicht der Rosenkranz. Und es wurde auch nicht die ersten Jahrhunderte gebetet. Wisst ihr, wann der Rosenkranz entstanden ist? Ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß. Ja, genau, im Mittelalter ist der Rosenkranz eigentlich entstanden. Eher schon mittleres Mittelalter, nicht im frühen Mittelalter, sondern eher im Spätmittelalter, und ist dann erst verbreitet worden, sehr stark durch die Dominikaner. Ganz interessant ist, dass die ersten Spuren des Rosenkranzes auch gerade nach Deutschland führen. Das hättet ihr vielleicht jetzt nicht gedacht. Aber die erste schriftliche Aufzeichnung eines Ave Maria, die man überhaupt hat auf der Welt, wisst ihr, wo die ist? Die ist auf der Insel Reichenau im Bodensee. Das erste Ave Maria in schriftlicher Form. Aus dem 11. Jahrhundert. Also um die Zeit herum begann das, dass dieses Gebet entstanden ist. Weihbischof Janssen hat uns mal einen Vortrag über den Rosenkranz gehalten, und er hat gesagt, dass eigentlich der Rosenkranz angefangen hat durch diese Paternoster-Schnüre, die man angefangen hat in den Klöstern zu beten, auch gerade am Niederrhein und auch in Deutschland. Die Laienbrüder in den Klöstern, die nicht lesen und schreiben konnten, die konnten das Brevier nicht lesen. Und dann haben die als Ersatz, weil sie nicht am Chorgebet teilnehmen konnten, haben die diese Paternoster-Schnüre gebetet. Und zwar, daher kommt auch die Zahl 150. 150 gegrüßet seist du Maria, von den 150 Psalmen, die es in der Bibel gibt. Und daher kommt auch der Name Marienpsalter. Ja, weil er praktisch anfangs ein Ersatz war für das Stundengebet, für die 150 Psalmen, die Laienbrüder nicht beten konnten. Und dann haben sie eben dieses Gebet gehabt, das sie anstelle dessen verrichten konnten. In der Kartause von Trier, auch ganz interessant, ist dann erstmalig diese Entstehung der 15 Geheimnisse aufgekommen, dass man angefangen hat, bei diesem Rezitieren von diesen Gebeten, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, zu betrachten. Nämlich die Geheimnisse des Lebens Jesu. Und damals wurden sie dann schon in der Kathause von Trier in 15 Geheimnisse eingeteilt. Die Verbreitung des Rosenkranzes war dann im 13. bis 15. Jahrhundert durch die Dominikaner. Ihr wisst, der heilige Dominikus, ein Spanier, hat in Südfrankreich gegen die Irrlehrer gekämpft, aber nicht mit dem Schwert, sondern mit der Predigt. Er hat den Orden der Prediger gegründet und er hat wirklich, also ja, kann man sagen, auch Offenbarung vom Himmel bekommen, dass der Rosenkranz besonders stark ist, um den Glauben zu stärken und die Irrlehren zurückzudrängen. Und er hat den Rosenkranz wirklich eingesetzt als Waffe, kann man sagen. Man sagt, er hat ihn wirklich von Mutter Gottes selber empfangen bekommen, um ihn einzusetzen im Kampf für den Glauben gegen die Irrlehrer. Und die Dominikaner haben den Rosenkranz sehr, sehr weit verbreitet. Die sind eigentlich dann, dran schuld sozusagen, dass er sich dann im Volk auch sehr stark verbreitet hat. Und ein weiteres wichtiges Datum für diese, so auf dem Weg des, oder für den Rosenkranz, für die Bedeutung des Rosenkranzes, ist auch die Schlacht von Lepanto im 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert war wieder mal die Türkenbedrohung sehr stark. Die Türken wollten eben Europa einnehmen. Immer wieder haben sie da Versuche gemacht. Und damals war es im 16. Jahrhundert eine große Seeschlacht bei Lepanto, ja, im Mittelmeer. Und die türkische Flotte war in großer Überzahl. Und die Christen waren deutlich in der Minderheit. Sie hätten eigentlich normalerweise, hätte man keine Chance gehabt. Und sie haben es damals empfunden, sie haben sehr viel zu Maria gebetet, den Rosenkranz gebetet und sie haben gewonnen. Das war natürlich, es ging gar nicht um einen triumphalistischen Sieg, sondern es war wirklich die Rettung des Abendlandes, weil sonst wäre das Abendland überrollt worden und damit auch der christliche Glaube höchstwahrscheinlich verschwunden, also oder zumindest sehr stark bedroht gewesen, eben durch den Islam. Und Pius der Fünfte hat daraufhin aus Dankbarkeit das Fest unserer liebe Frau vom Rosenkranz am 7. Oktober eingesetzt. Und das wurde nachher dann ausgeweitet auf die ganze Kirche. Zuerst war es nur in Rom oder Italien und nachher dann auf die ganze Kirche ausgeweitet. Dass der Oktober der Rosenkranzmonat ist, das geht auf Leo den 13. zurück, 1883, in der Enzyklika Supremi Apostolatus hat er das eben bestimmt, dass der Rosenkranzmonat der Oktober ist. Und Leo der 13. hat auch 1883 den Titel Maria, Königin vom Heiligen Rosenkranz, in die lauretanische Litanei eingeführt. Auch mal interessant zu wissen. Das waren jetzt so einige Daten, kann man sagen. Ich wollte noch einige Aussagen anfügen vom Lehramt der Kirche, von Päpsten, die Päpste haben eigentlich immer wieder das Rosenkranzgebet sehr empfohlen, hervorgehoben, auch mit besonderen Ablässen versehen, um die Gläubigen anzuregen, den Rosenkranz zu beten und aus dieser Gnadenquelle zu schöpfen. Leo der 13., den wir schon erwähnt hatten, hat in zahlreichen Dokumenten den Rosenkranz empfohlen. Das schreibt auch Johannes Paul II. Hier in seinem apostolischen Schreiben 2002. Er zitiert da auch Leo den 13. Er hat zum Beispiel in dieser Enzyklika, die ich euch eben schon genannt habe, 1883, Supremi Apostolatus Officio, hat er gesagt, dass der Rosenkranz eine Waffe ist im Kampf gegen die schlimmen Zeitverhältnisse und ein wirksames geistiges Mittel angesichts der Übel der Gesellschaft. Das ist ja auch für uns doch aktuell und interessant, ja. Es ist also ein Mittel gegen, ein geistiges Mittel angesichts all der Übel, die in der Gesellschaft sind. Leo der 13. hat auch gesagt, die Gnaden werden uns nur durch Maria geschenkt. Das ist eine mutige Aussage, ne? Die Gnaden werden uns nur durch Maria geschenkt. Und sie vermittelt sie besonders im Rosenkranz. Das ist eine Aussage von 1891, Oktobri Mensae, hat er das gesagt. Wir haben auch in dieser Monatsbotschaft, falls ihr die gelesen habt, von Medjugorje, wir haben ja hier Medjugorje-Treffen, die letzte Monatsbotschaft sagt Maria auch. Vergesst nicht, liebe Kinder, ihr seid in einer Gnadenzeit und Gott schenkt euch große Gnaden durch mich. das ist wirklich ein Geheimnis, aber Gott will uns wirklich durch Maria viele Gnaden schenken. Ein Heiliger hat auch mal gesagt, Christus ist das Haupt, wir sind der Leib und Maria ist der Hals. Das heißt, durch den Hals geht das Ganze vom Haupt zum Leib, ja, die ganzen Verbindungen, die ganzen Informationen, die ganzen Nerven laufen, weiß man heute, läuft alles durch den Hals. Aber es ist einfach ein schönes Bild, um uns auch zu sagen, alles kommt von Gott, alles kommt von Christus, aber er hat gewollt, dass es uns durch Maria geschenkt wird. Er hat sich ja selber durch Maria geschenkt, sagt der heilige Grignion, ja, oder ist ganz klar, er hätte auch so Mensch werden können, ohne das Zutun eines Menschen. Nein, er wollte sich durch Maria schenken. Und so will er uns auch jetzt immer wieder all die Gnaden durch Maria schenken. Ein Geheimnis, ja, das sich auch immer mehr in unserer Zeit offenbart. Unter den Päpsten der jüngeren Geschichte in der letzten Zeit gab es auch einige, die Johannes Paul II. Dann besonders nochmal hervorhebt, nämlich den seligen Johannes den 23., den ihr ja auch sicher alle sehr gut kennt, den gütigen Papst. Ja, der hat auch besonders den Rosenkranz hervorgehoben, die Bedeutung des Rosenkranzes, und auch Paul VI. Im apostolischen Schreiben Marialis Cultus. Da hat er besonders den christologischen Charakter des Rosenkranzes und ja den starken Bezug zum Evangelium hervorgehoben. Soweit jetzt mal zu den Päpsten vorläufig, bis wir zu Johannes Paul II. Kommen. Maria selbst hat den Rosenkranz immer wieder empfohlen, angefangen von persönlichen Empfehlungen an einzelne Heilige zum Beispiel. Den heiligen Dominikus haben wir jetzt schon genannt. Ja, ihm ist Maria wohl erschienen und hat ihm eben den Rosenkranz besonders empfohlen. Aber auch an vielen Erscheinungsorten bis heute, gerade auch in Medjugorje. In Fatima nennt sich Maria sogar unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Die Kinder haben gefragt, Mutter Gottes, wie heißt du, wie nennst du dich, wer bist du? Sie hat gesagt, ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Und sie hat die Kinder eindringlich gebeten, den Rosenkranz zu beten, zur Bekehrung der Sünder und für den Frieden in der Welt. Ihr wisst, damals war ja auch noch vor, also während dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, da war ja auch diese Voraussage und so weiter, wo Maria um dieses Mittel gebeten hat, des Rosenkranzes. Ich wollte euch noch eine sehr schöne Aussage von Schwester Lucia, einer der Seherinnen von Fatima, vorlesen. Schwester Lucia hat einmal gesagt, die allerseligste Jungfrau Maria gab dem Rosenkranz eine solche Macht, dass es kein materielles oder geistiges, kein nationales oder internationales Problem gibt, das nicht durch ihn und durch unser Opfer gelöst werden kann. Das ist ein starkes Wort. Ne? Es gibt kein materielles oder geistiges, kein nationales oder internationales Problem, das nicht durch den Rosenkranz und unser Opfer gelöst werden kann. Ja, einfach nur mal so diese Worte zu hören, sich dieser Bedeutung auch bewusst zu werden. In Medjugorje spricht Maria immer wieder vom Rosenkranz. Sie bittet uns in Medjugorje, schrittweise hat sie gebeten, den Rosenkranz zu beten. Erst 7 Vaterunser, dann den ganzen Rosenkranz, nachher sogar alle 3 Rosenkränze. Sie sagt zum Beispiel, ich lese euch mal einige Botschaften vor, liebe Kinder, betet, damit ihr euch durch das Gebet mit dem Gottessegen des Friedens schützt. Gott hat mich unter euch gesandt, damit ich euch helfe. Wenn ihr das wollt, so nehmt den Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz kann in der Welt und in eurem Leben Wunder wirken. Enorm, ne? Sie sagt also, ich möchte euch helfen. Gott hat mich geschickt, damit ich euch helfe. Wenn ihr das wollt, nehmt den Rosenkranz. Schon allein der Rosenkranz kann in der Welt und in eurem Leben Wunder wirken. Das ist ganz enorm. Das war im Januar 91, hat sie das gesagt. Im April 2001, auch sehr ähnlich. Liebe Kinder, das Gebet wirkt Wunder. Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht kennt, nehmt den Rosenkranz und betet. Betet, bis euch das Gebet zur freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. Ist auch stark, ja, Maria? Wenn ihr müde und krank seid und den Sinn eures Lebens nicht wisst, nehmt den Rosenkranz und betet. bis euch das Gebet zu einer freudigen Begegnung mit eurem Erlöser wird. Also da sagt sie uns schon was über das Ziel. Der Rosenkranz ist nicht einfach was Mechanisches, sondern wir sollen unserem Erlöser begegnen. In einer anderen Botschaft im August 97 sagt sie: Ich lade alle Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen ein, den Rosenkranz zu beten und ihn andere beten zu lehren. Der Rosenkranz ist mir, meine lieben Kinder, besonders lieb. Durch den Rosenkranz öffnet ihr mir euer Herz und ich kann euch helfen. Durch den Rosenkranz öffnet ihr mir euer Herz und ich kann euch helfen. Also das ist auch wichtig, dass wir unser Herz öffnen, damit Maria uns helfen kann. In einer anderen Botschaft sagt sie auch: Priester, betet alle den Rosenkranz. Durch den Rosenkranz könnt ihr alles Unheil überwinden, das der Satan jetzt in die katholische Kirche hineinbringen will. Auch sehr stark, diese Aussagen, was Maria alles sagt zum Rosenkranz. Dann sagt sie: Wenn ihr betet, kann euch Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes und Gott wacht über euch. Betet, der Rosenkranz sei immer in euren Händen als Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört. Und in einer anderen Botschaft sagt sie: Besiegt den Satan mit dem Rosenkranz in der Hand. Das ist auch wieder dieser Aspekt, diese Kraft, diese Macht des Rosenkranz, auch im geistlichen Kampf. Gut, das waren jetzt einige Botschaften nur mal so zum Hören. Jetzt noch einige Zeugnisse von Heiligen. Sehr viele Heilige hatten eine große Liebe zum Rosenkranz. Zum Beispiel der heilige Franz von Sales hat jeden Tag den ganzen Psalter gebetet, obwohl er ein viel beschäftigter Bischof war, der unheimlich viel gereist ist, Missionen hatte, zu dem unheimlich viele Leute kamen. Er ist ganz viel auf Mission gegangen und so weiter, hat viele Briefe geschrieben, sehr viel Korrespondenz und so weiter, also viel Arbeit. Hat nebenbei noch Bücher geschrieben, geistliche Anleitungen, Orden gegründet und so weiter. Und trotzdem hat er jeden Tag den ganzen Psalter gebetet. Und man sagt von ihm, wenn er abends nicht alle 15 Geheimnisse geschafft hat, hat er sie noch in die Nacht hinein gebetet. Das ist einfach nur so Zeugnisse von Heiligen. Man kann nicht immer alles ganz genauso nachahmen, aber es ist eine Anregung für uns auch zu erkennen, die Wichtigkeit. Der heilige Grignion von Montfort hat dem Rosenkranz auch ein kleines Büchlein gewidmet. Das Geheimnis des ganz heiligen Rosenkranzes nennt er es. Le secret du très saint rosaire. Und es ist sehr berührend, wie er auch Beispiele bringt und auf die Wirksamkeit und die Macht des Rosenkranzes aufmerksam macht. Und er gibt auch ganz praktische Tipps, den Rosenkranz zu beten. Da werden wir später noch mal ein bisschen drauf kommen. Er sagt uns, wie wir konkret auch den Rosenkranz beten sollen. Er sagt auch: Betet jeden Tag den Rosenkranz. In eurer Todesstunde werdet ihr Tag und Stunde preisen, in denen ihr mir geglaubt habt. Der selige Advokat Bartolo Longo, der sich bekehrt hat aufgrund des Rosenkranzgebets von anderen für ihn und der jetzt inzwischen selig gesprochen worden ist, also er war ganz verstrickt in Spiritismus und so weiter und ist eben durch den Rosenkranz total befreit worden und hat eine Bekehrung erlebt. Er hat sein ganzes Leben dem Rosenkranzgebet gewidmet und in Pompeji ein Heiligtum gebaut, ein Rosenkranzheiligtum. So, das war 1876, wo es begonnen hat. Und jährlich kommen in dieses Heiligtum etwa 2 Millionen Pilger aus aller Welt. In diesem Jahr wird auch unser Papst dorthin gehen, nach Pompeji, in das Rosenkranzheiligtum. Das ist nur interessant, einfach zu wissen. Ich habe hier auch ein Heft liegen, wenn das jemand nachher noch interessiert. Da ist auch das Lebenszeugnis von diesem seligen Bartolo Longo da. Ich könnte es auch kopieren noch zur Not, wenn das jemand möchte. Sehr, sehr interessant, wie er sich seine Bekehrung und was er dann erlebt hat und wie er dieses Heiligtum gebaut hat. Also es ist nicht so bekannt bei uns, aber das ist wirklich ein wunderbares Zeugnis. Und was er mit dem Rosenkranz alles erlebt hat, welche Macht das Rosenkranzgebet, welches Vertrauen er auch in Maria hatte durch den Rosenkranz, ist wirklich sehr berührend. Pater Pio, den kennen wir besser, hat gegen Ende seines Lebens, man sagt, unablässig den Rosenkranz gebetet. Einmal fragte ihn sein Oberer: Pater Pio, wie viele Rosenkränze hast du heute schon gebetet? Da hat er gesagt: Dir muss ich's ja sagen. 34 oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahl, aber schwindelerregend, wirklich, wirklich schwindelerregend. Ich meine, ist jetzt nicht zum unbedingt nachmachen, ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine Gnade, die kann man nicht machen. Aber es ist irgendwie mal interessant zu hören, wie die Heiligen, was sie erlebt haben, ja, mit diesem Gebet. Mutter Teresa wollte, dass ihre Schwestern nie zu den Menschen gehen, ohne vorher den Rosenkranz gebetet zu haben. Deshalb beten die Missionare in der Nächstenliebe immer den Rosenkranz, wenn sie unterwegs sind, zu Fuß, im Bus, im Zug, in der Straßenbahn. Die beten immer den Rosenkranz. Wenn man die antrifft, beten die den Rosenkranz. Aber man darf auch nicht glauben, dass alle Heiligen es leicht gefallen wäre mit dem Rosenkranz. Da will ich euch auch ein Zeugnis bringen. Und zwar auch eine sehr bekannte Heilige, die kleine Therese, die ihr auch sehr gut kennt. Die hat es gar nicht so leicht gehabt mit dem Rosenkranz. Die hatte eine große, große Liebe zur Mutter Gottes und sie hat auch jeden Tag den Rosenkranz gebetet, aber sie hat selber gesagt, es kostet mich mehr Überwindung, den Rosenkranz ganz alleine zu beten, als einen Bußgürtel zu tragen. Also nur auch als Ermutigung für die, die vielleicht denken, oh, ich habe es gar nicht leicht mit dem Rosenkranz oder ja, das gibt's auch. Aber sie hat ihn trotzdem gebetet und sie hat gesagt, sie tröstet sich damit, dass Maria als ihre Mutter ihren guten Willen sieht und sich damit zufrieden gibt. Also ja, sie hat es auch im Vertrauen angenommen. In der Tat sagt der heilige Grignon, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, was wir beim Rosenkranz fühlen. Das ist auch wichtig. Ja, es kommt gar nicht darauf an, was wir dabei fühlen, sagt er. Er sagt, wir sollen ihn im reinen Glauben beten. Wie Maria im reinen Glauben gelebt hat, so sollen auch wir ihn einfach beten. Ja? Im Vertrauen, dass Gott handelt, ob wir das spüren oder nicht, spielt keine Rolle. Deswegen wirkt er nicht mehr oder weniger. Ist auch gut zu wissen. Ja, und jetzt würde ich ein bisschen eingehen auf das, was ich euch schon am Anfang gesagt habe. Johannes Paul II. In seinem Schreiben Rosarium Virginis Mariae über den Rosenkranz. Der Heilige Vater sagt dort, der Rosenkranz ist mein Lieblingsgebet. Es ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner Schlichtheit und seiner Tiefe. Ich lese euch einen kleinen Abschnitt daraus vor. Der Rosenkranz der Jungfrau Maria, der sich allmählich im zweiten Jahrtausend unter dem Wehen des Geistes Gottes entwickelt hat, das haben wir schon gesehen, die Geschichte des Rosenkranzes, ist ein durch das Lehramt empfohlenes, beliebtes Gebet vieler Heiliger. In seiner Schlichtheit und Tiefe bleibt der Rosenkranz auch in dem soeben begonnenen dritten Jahrtausend ein Gebet von großer Bedeutung und ist dazu bestimmt, Früchte der Heiligkeit hervorzubringen. Also er betont die Bedeutung des Rosenkranzes auch in unserem Jahrtausend und dass er wirklich Früchte der Heiligkeit hervorbringen soll. Er sagt zunächst, der Rosenkranz ist ein zutiefst christologisches Gebet. Er bringt uns durch Maria in Verbindung mit Jesus. Das ist auch sehr wichtig, weil viele eben sagen, ja, wir beten ja so viel, das ist ja als zu Maria, ja, gegrüßet seist du Maria, warum beten wir denn als zu Maria? Nein, der Rosenkranz ist ein christologisches Gebet, das werden wir jetzt sehen. Er sagt, der Rosenkranz, wenn auch von seinem marianischen Erscheinungsbild her charakterisiert, ist ein zutiefst christologisches Gebet. Eine Sache ist klar, wenn sich die Wiederholung des Ave Maria direkt an Maria wendet, dann richtet sich der Akt der Liebe mit ihr und durch sie schließlich an Jesus. Beim Rosenkranz betrachten wir das Leben Jesu, das werden wir auch noch genauer sehen. Es geht also letztlich im Rosenkranz, steht nicht Maria im Mittelpunkt, das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern Jesus steht im Mittelpunkt. Wir betrachten Jesus. Aber Maria hat eine wichtige Aufgabe dabei und das werden wir noch sehen. Das erklärt er uns sehr, sehr schön in diesem Schreiben. In der Tat ziehen vor dem Hintergrund der Worte des Ave Maria vor den Augen der Seele die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu vorbei. Das sind diese Geheimnisse, die wir betrachten. Ja, man macht dann immer so eine Ansage oder es kommt auch darauf an, in manchen Gegenden fügt man das sogar in die Mitte ein. Ich habe das als Kind noch gekannt, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, dass man eben gegrüßet seist du Maria betet bis zu dem Punkt, die Frucht, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns zum Beispiel Blut geschwitzt hat, ja, oder der, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast und so weiter, ja, dass das Geheimnis in der Mitte eingefügt wurde. Und das zeigt eigentlich auch, es geht um die Betrachtung des Lebens Jesu, ja. Maria ist nicht der Mittelpunkt, sondern Jesus. Das hebt er auch nochmal ganz klar hervor, der Papst. Diese Ereignisse des Lebens Jesu, schreibt er, bilden zusammen den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz und eben, er hat den lichtreichen dann hinzugefügt, der uns, so könnten wir sagen, durch das Herz seiner Mutter in lebendige Verbindung mit Jesus bringt. Also, der Rosenkranz bringt uns durch das Herz Mariens in Verbindung mit Jesus. Das ist sehr schön. Das ist der Rosenkranz. Durch Maria, durch ihr Herz mit Jesus verbunden werden. Aber es geht um Jesus und der Weg geht zu Jesus. Gleichzeitig kann unser Herz in die Abfolge dieser Geheimnisse des Rosenkranzes alle Ereignisse einschließen, die das Leben des Einzelnen, der Familie, der Nation, der Kirche und der Menschheit ausmachen. Die persönlichen Erfahrungen und die des Nächsten, in besonderer Weise die jener Menschen, die uns am allernächsten stehen, die uns am Herzen liegen. Also der Papst sagt, wir können auch durch die Ereignisse des Lebens Jesu unser ganzes Leben mit einbeziehen. Und eben das Leben unserer Lieben, das Leben der Völker, das Leben der Kirche, der ganzen Menschheit. Ja. Unser Leben, unsere Welt wird so mit dem Leben Jesu verbunden. Und empfängt die Gnaden, die Jesus uns in seinem Leben erwirkt hat. Das ist eigentlich der springende Punkt. Unser Leben wird mit dem Leben Jesu verbunden und empfängt diese Gnaden. Das erklärt dann ja auch ganz schön, wie das sein kann. Das Leben Jesu ist nämlich nicht Vergangenheit, sondern die Gnaden, die Jesus uns erwirkt hat, das ist Gegenwart. Ja, das ist jetzt gegenwärtig, alles, was er für uns getan hat. Das ist nicht ein Erinnern an vergangene Zeiten. Ja, es war einmal, ja, wie so ein Märchen. Sondern das ist ein Erinnern, indem wir es jetzt aktuell empfangen. Jetzt. Wir leben jetzt in der Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Erlösung ist heute gegenwärtig. Deswegen auch in der Messe. Ja, da ist jetzt geschieht die Erlösung auf Golgatha. Also sie ist wird präsent. Sie wird wieder aktuell. Und sie wird für uns wirksam. Und das ist genau das Gleiche im Rosenkranz. Und Jesus führt uns in jedem Einzelnen seiner Mysterien zum Vater, auf den er beständig hingewendet ist, weil er an seinem Herzen ruht. Er will uns in die Vertrautheit mit dem Vater einführen, sodass wir mit ihm Abba, Vater sagen können. Jesus führt uns dann eben auch in die tiefe Beziehung mit dem Vater ein. Weiterhin sagt Johannes Paul II., der Rosenkranz ist gleichsam eine Kurzfassung des Evangeliums. Das ganze Evangelium ist praktisch drin zusammengefasst. Er sagt, in der Nüchternheit seiner Teile vereinigt er in sich die Tiefe der ganzen frohen Botschaft, für die er gleichsam eine Kurzfassung ist. Der Rosenkranz, eine Kurzfassung des Evangeliums. Wir werden mit dem ganzen Evangelium, mit der frohen Botschaft kommen wir in Berührung, wenn wir den Rosenkranz beten. Der Rosenkranz ist sozusagen auch eine Schule der Mutter Gottes. Johannes Paul II. Sagt, mit dem Rosenkranz geht das christliche Volk in die Schule Mariens, um sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und in die Erfahrung der Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. Maria hat also sozusagen im Rosenkranz eine Schule eröffnet. Sie nimmt uns in ihre Schule, eine Schule des Herzens, eine Schule der Begegnung mit Jesus, eine Schule des Gebetes, dass wir die Schönheit des Antlitzes Christi betrachten und die Tiefe seiner Liebe erfahren und da eingeführt werden. Das will Maria im Rosenkranz uns schenken, uns in die Tiefe der Liebe Jesu einzuführen. Johannes Paul II. Sagt auch, dass wir durch den Rosenkranz Gnaden in Fülle bekommen. In der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse schöpft der Gläubige Gnade in Fülle, die er gleichsam aus den Händen der Mutter des Erlösers selbst erhält. Sozusagen Maria gibt uns mit vollen Händen. Sie ist voll der Gnade, ja, weil sie voll von Gott ist, voll erfüllt von Jesus, vom Heiligen Geist. Der Rosenkranz führt uns auch in die Liturgie. Johannes Paul II. Sagt auch, manche bringen den Rosenkranz etwas in Gegensatz sagen, ja, die Liturgie ist doch viel wichtiger oder so. Aber er sagt, Paul der VI. Hat klargestellt, dass dieses Gebet nicht nur der Liturgie nicht entgegensteht, sondern sie unterstützt. Denn der Rosenkranz bereitet auf die Liturgie vor und ist ihr Widerhall, indem er uns ermöglicht, diese in der Fülle innerer Anteilnahme zu leben und daraus gute Früchte für das Leben im Alltag hervorzubringen. Also der Rosenkranz bereitet uns vor auf die heilige Liturgie und bringt nachher die Früchte auch in unserem Leben wieder hervor, hilft uns, dass wir Früchte tragen. Deswegen beten auch zum Beispiel in Medjugorje immer diese zwei Rosenkränze vor der Messe, als Vorbereitung auf die heilige Messe, als Vorbereitung, um Jesus zu empfangen, als Vorbereitung, dass unsere Herzen bereit sind, dass unsere Herzen im Frieden sind, dass unsere Herzen ja schon offen sind. Außerdem sagt er auch noch, der Rosenkranz ist nicht gegen die Ökumene, im Gegenteil. Wenn das Rosenkranzgebet in angebrachter Weise neu entdeckt wird, ist es eine Hilfe und sicher kein Hindernis für die Ökumene. Er erklärt das auch noch sehr schön, weil es eben diese Jesus im Zentrum ist, die Verkündigung des Lebens Jesu. Dann sagt er weiter, der Rosenkranz ist ein sehr biblisches Gebet. Das muss uns auch mal bewusst werden. Die Worte, die wir im Rosenkranz sagen, sind fast alles biblische Worte. Nämlich das Vaterunser, das steht ja sowieso in der Bibel. Das Gegrüßet seist du Maria, stehen auch große Teile in der Bibel. Gegrüßet seist du Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das war der Gruß des Engels an Maria. Also ein Wort Gottes, kann man sagen, ja, an Maria. Ist also nicht jetzt irgendwie nur was, was wir uns mal ausgedacht haben. Es ist wirklich Wort Gottes. Der Herr ist mit dir. Und dann diese Seligpreisung, die Elisabeth bei der Heimsuchung ihr gesagt hat. Du bist gebenedeit, du bist gepriesen, gesegnet unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Also es ist ein ganz großer Teil, wirklich biblisch. Ja, es ist Wort Gottes, was im Rosenkranz auch ständig, sagen wir mal, uns durchströmt. Ja, so würde ich sagen. Es ist wie ein Durchströmen vom Wort Gottes. Und in diesen Gebeten ist eigentlich auch schon die Fülle des Glaubens erhalten. Dann kommt noch das Ehre sei dem Vater und das Glaubensbekenntnis kommt noch dazu. Das sind eigentlich die Grundgebete, auch für jeden Gläubigen. Ja, die Heiligen sagen, Teresa von Avila sagt, dass diese Gebete reichen aus. Mehr braucht man nicht. Ja, wenn man die betet, hat man alles. Also im Rosenkranz hat man schon alles. Ja, mehr braucht man im Grunde nicht an Gebet jetzt. Ja, da ist schon alles enthalten. Johannes Paul II. Geht auch sehr schön nochmal ein. Er sagt zum Beispiel, ich lese euch ganz kurz noch einige Passagen vor, gerade im Licht des recht verstandenen Ave Maria lässt sich mit Klarheit feststellen, dass der marianische Charakter dem christologischen nicht nur nicht entgegensteht, sondern im Gegenteil ihn unterstreicht und hervorhebt. Er sagt also, wenn wir Maria zu Maria ja, beten, Ave Maria, gegrüßt seist du Maria, nimmt das nichts davon weg, dass wir im Grunde auf Jesus ausgerichtet sind. Das wiederholte Ave Maria des Rosenkranzes bringt uns an die Freude Gottes heran. Es ist Jubel, Staunen und Dankbarkeit für das größte Wunder der Geschichte. Also mit Maria treten wir eigentlich ein in diese ja, Gegenwart Jesu. Wir richten uns mit ihr auf ihn aus. Und er sagt auch, dieses Ave Maria ist auch die Erfüllung der Verheißung, die an Maria ergangen ist, und zwar in Lukas 1, 48, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, ja? Es ist ja eine Verheißung an Maria, alle Geschlechter werden sie selig preisen, und das tun wir, wenn wir den Rosenkranz beten. Ja, das ist eigentlich eine Erfüllung der Verheißung. Der Mittelpunkt des Gegrüßet seist du Maria ist aber der Name Jesu. Und deswegen führt uns das ganze Gegrüßet seist du Maria eigentlich auf Jesus hin, auf die Betrachtung dieses Geheimnisses. Und dann gibt's eben noch dieses Ehre sei dem Vater. Johannes Paul II. Schreibt, die trinitarische Doxologie ist der Zielpunkt der christlichen Kontemplation. Es geht letztlich, das Ziel ist die Dreifaltigkeit. Christus ist tatsächlich der Weg, der uns im Geist zum Vater führt. Wenn wir diesen Weg bis zum Ende durchlaufen, finden wir uns immerfort vor dem Geheimnis der drei göttlichen Personen wieder, die wir loben, anbeten und denen wir danken. Es ist wichtig, dass das Ehre sei dem Vater, der Höhepunkt der Kontemplation beim Rosenkranz, gut hervorgehoben wird. Er schlägt sogar vor, man kann es auch singen, zum Beispiel, wenn man gemeinsam betet. Das gibt es ja auch öfters, dass Gruppen das dann singen. Und wir kennen es bei uns auch, dass wir an den Rosenkranz noch ein Gebet anfügen, dieses O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Dieses Gebet ist eigentlich eine Anrufung der göttlichen Barmherzigkeit und das kommt von Fatima. Maria hat in Fatima gebeten, dass wir dieses Gebet nach jedem Gesetz beten sollen, um die Barmherzigkeit Gottes auf die Welt herabzurufen. Der wichtigste Grund, um die Übung des Rosenkranzgebetes erneut kraftvoll vorzuschlagen, ist jedoch die Tatsache, dass er ein sehr nützliches Mittel darstellt, um unter den Gläubigen das wichtige Anliegen der Betrachtung des Christusgeheimnisses zu fördern. Also das schreibt jetzt Johannes Paul II. Wiederum. Es braucht ein Christentum, das sich vor allem durch die Kunst des Gebetes auszeichnet. Also der Rosenkranz will uns in diese Betrachtung Jesu hineinführen, in die Kunst des Gebetes. Während in unserer gegenwärtigen Kultur trotz vieler Widersprüche eine neue Notwendigkeit von Spiritualität aufscheint, die auch durch Einflüsse anderer Religionen beschleunigt wird, ist es umso vordringlicher, dass unsere christlichen Gemeinden echte Schulen des Gebetes werden. Das heißt, der Papst sagt, es ist so wichtig, dass wir alle wieder lernen, den Rosenkranz tief zu beten, daraus zu schöpfen, in diese Schule des Gebets zu gehen und auch andere wieder mit hineinzunehmen, ja, dass wieder unsere Gemeinden zu Schulen des Gebets werden. Und jetzt erklärt er noch, wie diese Gebetsschule ausschaut. Maria sagt das in Medjugorje auch in ähnlicher Weise. Sie sagt, liebe Kinder, warum bin ich so lange mit euch? Ich will euch beten lernen. Das ist der Grund. Ich will euch beten lernen. Das haben wir also alle nötig. Ich glaube, jeder kann das auch von uns sagen. Wir müssen uns immer wieder von ihr auch erneuern lassen. Und Johannes Paul II. Sagt, wie geschieht das im Rosenkranz? Der Rosenkranz ist eine Gebetsschule mit Maria, eine Gebetsschule Mariens. Er sagt, mit Maria Christus betrachten, mit Maria von Christus lernen, mit Maria Christus ähnlich werden und mit Maria Christus lieben. Also diese vier Punkte, ihn betrachten mit Maria, von ihm zu lernen, ihm ähnlich werden und ihn lieben mit Maria, um dann auch Christus mit Maria zu bitten. Das kommt aber erst danach, ja. Wir haben oft immer diesen Bittcharakter im Vordergrund. Aber im Grunde geht es zunächst einmal darum, in diese Schule zu gehen, Jesus anzuschauen mit Maria, von ihm zu lernen, ihm ähnlich zu werden und ihn zu lieben. Um dann auch mit Maria Christus zu bitten und schließlich auch mit Maria Christus zu verkündigen. In der neuen Botschaft vom 25. September sagt sie auch, seine große Gnadenzeit, wo Gott euch durch mich große Gnaden schenkt, damit ihr wiederum zu Zeugen werdet. Ja, der Zeugen der Liebe und des Friedens für die anderen. Also immer geht's beim Gebet nicht nur um uns. Pater Slavko sagte auch mal, das Gebet ist immer persönlich. Ja, ich begegne Gott. Es ist ganz persönlich, aber es ist nie privat. Das Gebet ist immer persönlich, aber nie privat. Es hat immer eine Auswirkung auf die ganze Welt. Ist total wichtig, das auch wieder sich neu bewusst zu machen. Gebet ist immer persönlich, aber nie privat. Es ist ganz persönlich, es ist ganz intim mit Gott und mir, aber es hat eine Auswirkung auf die ganze Schöpfung, kann man sagen. Also, der Heilige Vater geht noch ein bisschen konkreter drauf ein, mit Maria Christus betrachten. Die Betrachtung Christi hat in Maria ein unübertreffliches Vorbild. Niemand hat sich mehr als Maria die Betrachtung des Antlitzes Christi mit gleicher Beharrlichkeit hingegeben. Niemand hat mehr Christus betrachtet als Maria, sagt der Papst. Niemand. Also kann sie uns das lehren. Sie kann uns helfen. Und er sagt, der Rosenkranz sind sozusagen die Erinnerungen Mariens, die sie selbst unaufhörlich betete. Das ist interessant, das schreibt der Papst in seinem Schreiben. Maria betete unaufhörlich diesen Rosenkranz, nämlich die Erinnerung an das Leben Jesu. Das steht ja auch im Evangelium. Sie bewegte alles, sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Das ist der Rosenkranz, die Erinnerung an das Leben Jesu. Und das Ganz interessant hat die Mutter Gottes auch mal zu den Kindern in Medjugorje gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Mutter Gottes hat einmal zu den Sehern gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang den Rosenkranz gebetet. Exakt das, was Johannes Paul II. Hier schreibt. Und da haben die Kinder gefragt, aber wie konntest du denn den Rosenkranz beten? Du kannst doch nicht sagen, gegrüßet seist du Maria. Und da hat die Mutter Gottes geantwortet, nein, ich habe auch nicht gesagt, gegrüßet seist du Maria, aber ich habe mein ganzes Leben lang das Leben Jesu betrachtet. Und das ist der Rosenkranz. Das ist eigentlich der Rosenkranz. Das ist die Betrachtung des Lebens Jesu. Diesen Rosenkranz hat sie immer gebetet. Und da will sie uns helfen, immer Jesus zu betrachten, ihn im Herzen zu tragen. Und das ist jetzt wieder, was wir vorhin gesagt hat. Johannes Paul II. Schreibt auch, das ist ein Erinnern. Es ist jedoch notwendig, dieses Wort im biblischen Sinne von Gedächtnis, Zakar auf Hebräisch, zu begreifen, dass die Werke, die Gott in der Heilsgeschichte erfüllt hat, wieder gegenwärtig setzt. Das haben wir eben schon gesagt. Ja, die Messe ist kein vergangenes Ereignis. Wir erinnern uns nicht an irgendwas, was mal vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern es wird jetzt gegenwärtig. Es ist zwar die Gedächtnisfeier des Leidens Jesu, wir sagen, wir gedenken, ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Aber das heißt nicht, ja, Erinnerung im Sinne von, es war einmal, wie wir vorhin gesagt hatten, sondern es wird jetzt gegenwärtig. Das ist der biblische Sinn von Gedächtnis. Zakka, es wird jetzt gegenwärtig. Das Heil, was Gott geschenkt hat, wird jetzt gegenwärtig. Die Bibel ist eine Erzählung von Heilsereignissen, die ihren Höhepunkt in Christus selbst finden. Diese Ereignisse sind nicht nur ein Gestern, zugleich sind sie das Heute der Erlösung. Und das schreibt eben Johannes Paul II. Wiederum. Sie sind das Heute der Erlösung. Heute geschieht diese Erlösung. In der Tat stellt die von Geheimnis zu Geheimnis vollzogene Vertiefung in das Leben des Erlösers sicher, dass wir das, was er gewirkt hat und was die Liturgie vergegenwärtigt, tief in uns aufnehmen und es unsere Existenz gestaltet. Das heißt, wir nehmen die ganze Erlösungsgeheimnisse, die Gnaden in uns auf und es verwandelt uns. Das ist der Rosenkranz. Das geschieht im Rosenkranz. Das soll geschehen. Die Heilsgeheimnisse des Lebens Jesu in uns neu aufnehmen, mit Hilfe der Mutter Gottes, ja, die uns hilft, und dass sie unser Leben verwandeln, dass sie jetzt wirksam werden und nicht nur unser Leben, sondern auch das der anderen. Mit Maria von Christus lernen, sagt er dann weiter, Christus ist der Lehrer schlechthin, der Offenbarer und die Offenbarung. Es genügt nicht nur die Dinge zu lernen, die er gelehrt hat, sondern ihn selbst zu lernen. Gibt es darin eine Lehrerin, die uns mehr sagen könnte als Maria? Ja, sie ist die Hilfe eigentlich. Sie stellt uns dabei das Beispiel der Pilgerschaft des Glaubens vor Augen, in der sie unsere unvergleichliche Lehrerin ist, weil sie ganz im Glauben, im Schauen auf Jesus gelebt hat. Das will sie uns auch helfen, dass wir auch so wie sie leben können. Mit Maria Christus ähnlich werden. Der dritte Punkt. Während des geistlichen Vollzugs des Rosenkranzes, der in Gemeinschaft mit Maria auf der unaufhörlichen Betrachtung des Antlitzes Christi gegründet, erreicht man dieses anspruchsvolle Ideal des Ähnlichwerdens mit ihm mittels eines Weges, den wir einen freundschaftlichen Besuch nennen könnten. Das ist sehr schön. Der Heilige Vater vergleicht hier diese Veränderung, die uns geschieht, wie mit einem Besuch, den man bei einem Freund macht. Und zwar kommt dieses Bild kommt vom seligen Bartolo Longo, der sagt, wie zwei Freunde, die sich öfter besuchen, sich in ihren Gewohnheiten anzugleichen pflegen, so können auch wir, die wir in familiärer Vertrautheit mit Jesus und der Jungfrau Maria in der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse sprechen und gemeinsam ein und dasselbe Leben in der Kommunion vollziehen, ihnen gleich werden. Es ist sehr schön, ja. Es ist wie, wenn zwei Freunde immer zusammen sind, ja. Es überträgt sich was, ja. Wir werden verwandelt. Ganz automatisch sozusagen. Wir brauchen gar nichts machen. Einfach nur uns Jesus aussetzen. Das tun wir ja auch in der Anbetung, dass wir uns ihm hinhalten, dass wir sagen, Jesus, verwandle mich. Und so ist auch der Rosenkranz eine Form, wie wir ganz Jesus betrachten und uns von ihm verändern lassen. Für diesen Prozess der Gleichgestaltung mit Christus vertrauen wir uns im Rosenkranz besonders dem mütterlichen Wirken der heiligen Jungfrauen. Sie ist die Mutter der Kirche und sie formt uns. Und Johannes Paul II. Schreibt dann auch noch, über das, was er selber auch als Papst gelebt hat. Er hat ja auch dieses Motto gewählt, totus tuus, Maria, ganz, ich bin ganz dein. Und mach du mich Jesus ähnlich. Das kommt vom heiligen Grignion von Montfort. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen in einem der letzten Treffen. Durch die Weihe an Maria, je mehr wir Maria uns anvertrauen, ihr gehören, umso mehr gehören wir Jesus, umso mehr werden wir Jesus ähnlich. Das hat uns schon der heilige Grignion vermittelt und deswegen weihen wir uns auch Maria. Und Johannes Paul II. Schreibt dann noch, nirgends sonst erscheinen der Weg von Christus und der Weg von Maria so tief vereinigt zu sein wie im Rosenkranzgebet. Er sagt, im Rosenkranzgebet sind die ganz tief verbunden. Das Leben Mariens, ihr Weg mit dem Weg Christi. Und dadurch kommen wir in ganz enge Beziehung mit Jesus. Maria lebt ganz in Christus und in der Funktion Christi. Maria geht es nicht um sich, nur um Jesus, um uns zu Jesus zu führen, uns ihm ähnlich zu machen. Mit Maria Christus lieben. Der Papst schreibt, wir wollen mit den Augen Mariens Jesus anschauen und mit dem Herzen Mariens ihn lieben. Ist auch schön, ne? Dass wir wirklich ja in diese ganz tiefe Verbindung mit Maria, durch ihre Augen ihn anschauen. Sie hat ihn ja ihr ganzes Leben vor Augen gehabt, ja. Und mit ihrem Herzen ihn lieben. Um dann auch mit Maria Christus zu bitten, er hebt dann hervor, dass der Rosenkranz vor allem ein Gebet für den Frieden und für die Familien ist. Das sind sehr schöne Passagen, die er da schreibt, wo er einfach betont, wie wichtig es auch heute wieder ist, den Rosenkranz doch auch in den Familien, auch mit den Kindern zu beten, für die Kinder, aber auch mit ihnen, soweit es irgendwie geht. Aber er sagt auch, es ist ganz, ganz wichtig, das zu erneuern, gerade für die Familien, die in einer sehr schwierigen Situation heute sind. Und eine Familie, die vereint betet, bleibt eins. Ja, das Gebet ist das, was uns verbindet. Dann eben auch das Rosenkranzgebet für den Frieden in der Welt. Er sagt, seiner Natur nach ist der Rosenkranz auf den Frieden ausgerichtet. Es disponiert schon den Beter für das Empfangen und das Erfahren des Friedens in der Tiefe seines Seins und macht ihn bereit, den wahren Frieden, der das besondere Geschenk des Auferstandenen ist, in seiner Umgebung weiterzuschenken. Das heißt, der Rosenkranz möchte uns auch den Frieden schenken, helfen, den Frieden zu finden und den Frieden weiterzugeben. Es trifft auch genau auf die Botschaft, die Maria uns im letzten Monat gegeben hat, zu entscheidet euch neu für den Frieden und werdet zu Zeugen des Friedens, zu Boten des Friedens. Empfangt den Frieden aber zuerst in eurem Herzen. Das sagt sie auch mal zu den Kindern, es hat wenig Wert, wenn man für den Frieden in der Welt betet und hat im eigenen Herzen keinen Frieden. Deswegen müssen wir erst immer wieder um den Frieden zuerst im eigenen Herzen beten, in unserer eigenen Familie, um dann auch den Frieden in der Welt zu beten. Ja, dann gibt es diesen häufigen Einwand, der Rosenkranz ist eine ständige Wiederholung. Man sagt immer das Gleiche, redet man nicht zu viel, macht man nicht zu viele Worte. Der Papst sagt dagegen, die Wiederholung nährt sich aus dem Verlangen nach einer immer vollkommeneren Gleichgestaltung mit Christus. Der Rosenkranz hilft uns, auf dem Weg des Gleichförmigwerdens mit Christus dem Ziel entgegenzuwachsen, das in der Heiligkeit besteht. Es ist eine Methode, um Christus anzuschauen, bei ihm zu sein, ihm ähnlich zu werden, ihn in uns aufzunehmen. Wir dürfen nicht überrascht sein, dass unsere Christusbeziehung sich der Hilfe einer Methode bedienen kann. Manche sagen, ja, für was brauche ich so eine Formel, ja, oder für was brauche ich so viele Worte? Es kann eine Hilfe sein, das sagt er. Unsere Beziehung mit Christus kann sich der Hilfe einer Methode bedienen. Gott teilt sich dem Menschen in einer Weise mit, die unsere Natur und ihre vitalen Rhythmen respektiert. Das heißt, Gott hat uns im Rosenkranz eine Hilfe geschenkt, die uns auch entspricht, um bei ihm zu verweilen, um bei ihm zu bleiben, um ihn anzuschauen, um verwandelt zu werden. Es ist also eine Methode, die uns helfen kann. Es handelt sich hier übrigens um eine Methode, die der Logik der Menschwerdung selbst entspricht. Gott wollte in Jesus menschliche Züge annehmen. Durch diese, seine körperliche Wirklichkeit, werden wir dazu angeleitet, mit seinem göttlichen Geheimnis in Kontakt zu treten. Das heißt, in der Menschwerdung hat sich Gott uns auf menschliche Weise geschenkt. Und durch diese Menschheit Jesu kommen wir in Kontakt mit Gott. Und deswegen auch die Betrachtung seines Lebens. Weil das ist die konkrete Weise, wie wir in diese Verbindung kommen. Ja, das wäre jetzt nur eine Anregung. Das Schreiben könnt ihr euch selbst auch nochmal anschauen. Wer das bestellen möchte, man kann es kostenlos bestellen bei der Deutschen Bischofskonferenz. Ich kann euch auch die Adresse geben, wie das interessiert. Vielleicht noch ganz kurz ein paar praktische Hinweise zum Rosenkranzgebet. Der Rosenkranz ist wirklich ein Herzensgebet, das uns in diesen Kontakt ja mit Jesus bringen soll durch Maria, aber auch wirklich in ein inneres Gebet. Deswegen ist es eigentlich auch schön, man sagt manchmal so ein bisschen, wenn er so gleichförmig gebetet wird, gut, man soll ihn nicht so mechanisch herunterbeten, aber dass man ihn ruhig in einem Gebetsfluss betet, weil es kommt nicht so sehr auf die einzelnen Worte an, sondern auf diese Betrachtung des Geheimnisses. Das ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Und ich mache es auch oft so, dass ich wirklich am Anfang sage, ja Maria, hilf mir. Ja, hilf mir jetzt, Jesus zu betrachten. Dass wir einfach um Hilfe bitten. Und sie bitten, zeig mir jetzt Jesus. Lass mich, wie Johannes Paul II. So schön gesagt hat, Jesus betrachten, Jesus ähnlich werden, von Jesus verwandelt werden. Ja, hilf mir, diese Gnaden zu empfangen, die Jesus mir jetzt schenken will. Durch sein Leben. Und dann mache ich es auch oft so, also das ist jetzt ganz persönlicher Tipp, aber ich stelle mir vor, ich setze mich auf den Schoß der Mutter Gottes. Und mit ihr zusammen schaue ich jetzt Jesus an. Sie hilft mir, ja, zu schauen, wie hat Jesus gelebt, wie war er, wie war sein Leben, was hat er für uns getan und so weiter, ja, dass ich einfach sage, Maria, hilf mir, zeig du mir jetzt Jesus. Wir sind ihre Kinder. Kinder machen das ganz natürlich, dass sie mal auf den Schoß der Mama kommen und sagen, Mama, zeig mal, ja, oder schaut mit den Kindern ein Bilderbuch an, ja, das ist auch so ein Bild. Dann kommen sie auch auf den Schoß und man guckt zusammen. Und der Erwachsene zeigt noch, schau mal hier, schau mal da, ja. Und so kann uns Maria auch zeigen. Schau mal, wie Jesus ist. Ja, schau ihn doch an, das. Ja, und macht uns auf Dinge aufmerksam. Durch ihr Herz, durch ihre Augen sehen wir auf Jesus. Manche gehen gerne spazieren beim Rosenkranz. Man kann einfach auch diesen Weg mit Maria gehen, ihre Hand nehmen. Ja, der Rosenkranz ist wie die Hand Mariens ergreifen. Uns Maria, von Maria führen lassen. Uns von Maria formen lassen, mit ihr im Gespräch sein. Mit ihr, mit Jesus ins Gespräch kommen. Ganz wichtig ist, dass wir nicht in einen Gebetsstress kommen, glaube ich. Das habe ich euch ja am Anfang schon gesagt. Ja, am Anfang hat Maria in Medjugorje, sie hat schrittweise die Kinder gebeten, den Rosenkranz zu beten. Erst nur 7 Vaterunser, nachher ein Rosenkranz, nachher 3. Das ist ein Weg. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir uns nie überfordern, sondern dass wir immer, ja, schrittweise gehen, so wie ich kann. Und dass wir uns da auch jetzt nicht unter den Druck stellen, ich muss jetzt irgendwas schaffen oder so, aber dass wir es einfach immer wieder vielleicht mal eingesetzt zwischendrin oder einfach wieder neu anfangen oder auch wenn wir jetzt gemeinsam den Rosenkranz beten, sich einfach mal ja fallen lassen in diese Betrachtung hinein oder auch beim Autofahren oder wie gesagt beim Spazierengehen kann man verschiedene Möglichkeiten finden. Manche beten ihn auch mit einer Kassette unterm Bügeln oder bei der Hausarbeit, ja, kann man auch, dass man einfach in diese Betrachtung sich hineinnehmen lässt. Wichtig oder eine Hilfe kann auch sein, dass wir wirklich die Geheimnisse des Lebens Jesu betrachten, einen kleinen Bibelabschnitt zu lesen. Das machen wir auch jetzt oft hier, wenn wir den Rosenkranz beten, zum Beispiel den du, Jungfrau vom Heiligen Geist, empfangen hast, dass man dann einfach zum Beispiel von der Verkündigungsszene einen kleinen Satz liest. Zum Beispiel, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Oder wird der Sohn des Höchsten sein. Oder irgendein Wort aus diesem Bibelabschnitt, das uns jetzt hilft, tatsächlich diese Szene vor Augen zu haben und auch in die Tiefe dieses Geheimnisses tiefer einzutauchen durch das Wort Gottes. Also einen passenden Bibelabschnitt empfiehlt auch Johannes Paul II. Sehr. Und dann auch eine kurze Stille, dass wir uns jetzt auf das ausrichten können, was jetzt dieses Geheimnis beinhaltet. Noch ein weiterer Aspekt, das ist auch ganz interessant, er schreibt auch über die Perlenschnur. Ja, warum gibt es denn da so eine Perlenschnur? Er sagt, in einer eher oberflächlichen Sichtweise ist diese lediglich ein Gegenstand zum Zählen der aufeinanderfolgenden Ave Maria, jedoch hat sie auch eine tiefe symbolische Bedeutung. Sie kann dazu beitragen, der Betrachtung eine noch tiefere Innigkeit zu verleihen. Diesbezüglich ist festzuhalten, erstens, dass der Rosenkranz auf das Kreuz hin zusammenläuft, das somit den Weg des Gebetes selbst eröffnet und abschließt. In Christus finden Leben und Gebet der Gläubigen ihren Mittelpunkt. Alles geht von ihm aus, alles strebt zu ihm hin, Alles führt durch ihn im Heiligen Geist zum Vater. Also das Kreuz beim Rosenkranz, ist, da läuft der ganze Rosenkranz hin und wieder zurück. Ja, also unser ganzes Leben läuft auf Christus hin und ja, bekommt in ihm seinen Mittelpunkt. Als Hilfsmittel zum Zählen der fortlaufenden Gebetselemente erinnert uns der Rosenkranz an den beharrlichen Weg der christlichen Kontemplation und der Vervollkommnung. Auch dieses beharrliche, ja, jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten sich hinzusetzen und wirklich dabei zu bleiben. Der selige Bartolo Longo sah in ihm auch eine Kette, die uns an Gott bindet. Eine Kette, aber eine süße Kette, sagt er, die uns immer die Beziehung zu einem Gott offenbart, der unser Vater ist. Er ist die Kette der Kindschaft, die uns in Einklang mit Maria, der Magd des Herrn, bringt und schließlich mit Christus selbst verbindet, der, obwohl er Gott gleich war, aus Liebe zu uns zum Sklaven wurde. Es ist schön, diese symbolische Bedeutung der Perlenschnur des Rosenkranzes auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auszuweiten und darin das Band der Gemeinschaft und der Brüderlichkeit zu erkennen, das alle in Christus vereint. Ja, das sind jetzt so einige Aspekte, die man auch dieser Perlenschnur wieder neu abgewinnen kann oder wie soll ich sagen, diese Bedeutung auch vertiefen kann. Und zum Abschluss wollte ich euch jetzt noch ganz kurz diesen Aufruf von Johannes Paul II. Vorlesen, wo er uns einlädt, wirklich den Rosenkranz neu zu beten. Er sagt, auf euch alle schaue ich, Brüder und Schwestern jeglichen Standes, auf euch die christlichen Familien, auf euch die Kranken und die betagten Menschen, auf euch die Jugendlichen. Nehmt aufs Neue den Rosenkranz mit Vertrauen in eure Hände. Entdeckt den Rosenkranz wieder im Licht der Heiligen Schrift, in Einklang mit der Feier der Liturgie und unter den Umständen des alltäglichen Lebens. Dieser Aufruf darf nicht ungehört bleiben. Ein Gebet, das so einfach und gleichzeitig so reich ist, verdient es wirklich, von der christlichen Gemeinschaft neu entdeckt zu werden. Es gibt noch ein schönes Zitat von dem Bartolo Longo. Das fügt der Johannes Paul II. Am Schluss an. Er sagt, O Rosenkranz, gesegnet von Maria, süße Kette, die uns an Gott bindet, Band der Liebe, das uns mit den Engeln vereint, Turm des Heils gegen die Angriffe der Hölle, sicherer Hafen im allgemeinen Schiffbruch, dich lassen wir nie mehr los, du unsere Stärke in der Stunde des Todes. Dir gilt der letzte Kuss unserer Lippen, wenn wir sterben, der letzte Gruß unserer Lippen sei dein holder Name, O Königin des Rosenkranzes von Pompeji. O gute Mutter, du Zuflucht der Sünder, erhabene Trösterin der Betrübten, sei überall gepriesen, heute und immer im Himmel und auf Erden. Amen.